Guten Tag, Herr Sanjabay. Wo sprechen wir denn momentan mit Ihnen? Wo befinden Sie sich gerade?
Ich bin in Ankara, ich bin im Parlamentgebäude in meinem Office.
Letzten Samstag wurde der Änderungsvorschlag für die Verfassung der Türkei von der AKP eingereicht. Meinen Sie, Sie könnten für uns vielleicht kurz zusammenfassen, was die wesentlichen problematischen Kernpunkte von diesem Änderungsvorschlag sind?
Es gibt ja mehrere Artikel, die geändert werden sollen, aber also technisch, verfassungsrechtlich und technisch, da diese Artikel zu diskutieren, ist ja eigentlich sinnlos, weil das einzige Ziel, der Kern dieser Entwurfs ist ja, Einmannherrschaft zu errichten. Kurz werde ich versuchen zu schildern, einmal, also die Befugnisse und die Macht des Staatspräsidenten werden enorm erweitert und das Parlament wird ja auch parallel dazu enorm entmachtet. Deswegen kann man von einem Einmannherrschaft oder von einem rein autoritären Vorschlag reden, ohne weiteres. Alles ist ja nach Erdogan gerichtet worden, nach seinen Wünschen, nach seinen Streben für die Alleinherrschaft.
Jetzt sprechen manche Politikerinnen und Politiker in der Türkei davon, dass dieses Präsidialsystem, das da jetzt eingeführt werden soll, mit dem in den USA oder in Frankreich zu vergleichen sei. Können Sie dazu Stellung beziehen?
Auf keinen Fall. Also weder mit dem Modell in USA noch mit dem Modell von Frankreich ist dieser Entwurf vergleichbar. Check and Balances Mechanismen bestehen hier nicht in diesem Entwurf. Und das also vor allem ein Balance zwischen Staatspräsidenten und Parlament hier überhaupt nicht zu finden in diesem Entwurf. Und die Kontrollmechanismen sind rechtsstaatlichen Prinzipien gar nicht adäquat. Deswegen kann man das als ein rechtsstaatliches Präsidialsystem überhaupt nicht bezeichnen. Das ist sozusagen ein Präsidialsystem türkischer Art, in Anführungszeichen sage ich, und die AKP-Vertreter reden sowieso von einem Präsidialmodell türkischer Art. Aber ich muss noch mal betonen, es ist kein Präsidialsystem im klassischen Sinne der verfassungsrechtlichen Literatur.
Jetzt ist der Antrag im Parlament eingereicht und wird ja momentan diskutiert. Wie wird es denn mit dem Antrag auf die Verfassungsreform weitergehen jetzt in der nächsten Zeit?
Also, der erste Schritt ist ja die Verhandlung im Verfassungsausschuss. Da reicht eine einfache Mehrheit für die Annahme des Entwurfs und AKP hat ja genügend Stimme im Ausschuss. Ich bin auch Mitglied des Verfassungsausschusses. Danach wird der Entwurf an das Plenum des Parlaments überreicht werden. Mit zwischen 330 und 367 Stimmen soll der Entwurf zum Referendum gebracht werden. Unter 330 heißt es Ablehnung. Dann wird es also endgültig abgelehnt werden. Aber über 330 bis 367, dann muss der Entwurf zum Referendum gebracht werden. Über 367 wird das in Geltung kommen ohne ein Referendum. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die Regeln für Verfassungsänderung in der geltenden Verfassung sind so.
Das, was jetzt am meisten diskutiert wird, ist ja das Referendum. Jetzt hat die AKP aber nur 316 Abgeordnete und
Ja.
es bräuchten also noch 14 Abgeordnete mehr. Und es scheint ja so, als würde die ultrarechte nationalistische MHP da auf jeden Fall dem gewogen sein. Die haben jetzt lange verhandelt. Und der MHP-Chef Devlet Bahçeli unterstützt ja die Reform. Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einem Referendum kommt? Wie schätzen Sie die Rolle der MHP ein?
Sehr wahrscheinlich wird der Entwurf mit den Stimmen über 330 angenommen werden, mit der Unterstützung oder durch die Unterstützung von MHP, wie Sie gesagt haben. Da gibt es auch Spekulationen, nämlich also es wird auch nicht überraschend sein, wenn weniger als 14 Stimmen von MHP kommen. Das wird bedeuten, dass der Entwurf schon im Parlament abgelehnt wird. Mhm. Aber das scheint nicht so wahrscheinlich zu sein eigentlich. Also mindestens 14 Stimmen werden von MHP kommen. So sieht es momentan aus. Aber über 367 Stimmen, das scheint fast unmöglich zu sein. Also ein Referendum steht in Sicht.
Seit dem Putschversuch Mitte Juli herrscht Ausnahmezustand und das Notstandsgesetz gewährt Erdogan ja schon jetzt weitgehende Machtbefugnisse. Bedeutet die Verfassungsreform dann, dass dieser Ausnahmezustand, der momentan herrscht, zur Normalität wird?
Genau so. Eigentlich kann man auch aus historischen Beispielen irgendwie Parallele ziehen. Das heißt, man kann auch Vergleiche ausgehend von einigen historischen Beispielen ziehen. Nämlich, es herrscht jetzt ein Doppelstaat im Sinne von 30er Jahren in Deutschland. Doppelstaat heißt auf einer Seite Normenstaat, auf der anderen Seite Maßnahmenstaat. Und das bedeutet konkret, also es gibt Verfassung, es gibt Gesetze, aber es gibt auch Befugnisse der Exekutive, besonders des Staatspräsidenten, die auch jede Grenze überschreiten können. Das heißt also, rechtliche Grenzen werden auch einfach zunichte gemacht oder können einfach zunichte gemacht werden. Deswegen ist die Beschreibung schon natürlich richtig, dass durch diese Verfassungsänderung, wenn es klappen wird, in der Türkei eine permanente Ausnahmezustand herrschen wird.
Sie haben gerade vom Doppelstaat gesprochen, wo es eine Diskrepanz gibt zwischen den Normen und den Maßnahmen. Jetzt wird ja offiziell diese Parlamentsreform, wenn sie denn verabschiedet wird, erst 2019 in Kraft treten. Ist es aber nicht so, dass eigentlich schon seit 2014, seit Erdogan zum Präsidenten gewählt wurde, faktisch das schon passiert ist, diese Verfassungsänderung?
Nicht offiziell, aber faktisch. Bei dem Doppelstaat, das heißt eigentlich konkret nochmal, Maßnahmenstaat und Normenstaat herrschen zur gleichen Zeit, also nebeneinander in einem Staat. Da sind die Normen formell da, aber sie werden faktisch immer überschritten oder zunichte gemacht. Deswegen kann ich sagen, schon jetzt sowieso gilt hier Doppelstaat. Normen sind formell gültig, aber faktisch werden sie nicht beachtet. Und nach der Verfassungsänderung wird es noch schlimmer sein. Diese Doppelstaatstruktur wird sich vertiefen. Die Verfassung wird offiziell gültig bleiben, aber faktisch aufgehoben.
Noch eine abschließende Frage vielleicht. Nach den Anschlägen in Istanbul am 10. Dezember wurden ja erneut HDP-Politiker und Politikerinnen verhaftet, weil ihnen Verbindung zur PKK vorgeworfen wird. Welche Auswirkungen hat diese neue Verhaftungswelle auf die Arbeit der Opposition bezüglich der Verfassungsreform?
Natürlich die HDP, also wir, sind die einzige demokratische Opposition, die eine Gegenkampagne führen kann und will. Und das, unsere Kampagnen werden ja, wir wissen, sehr wirksam und haben auch öfter Staatspräsidenten Erdogan erschrocken. Das heißt also, er hat Angst vor uns. Wir eine Kampagne, eine Nein-Kampagne gegen diesen Entwurf wird ja von HDP sehr effizient geführt. Das weiß er und das wissen auch die AKP-Führer, Vertreter. Deswegen ist das Ziel der neuen Operationen auch unsere Partei hier zu entmachten und so eine Kampagne für die Verfassungsänderung noch leichter zu führen. Auch die Verhaftung unserer Co-Präsidenten hat direkt damit zu tun. Also Erdogan will den Weg freimachen für die Verfassungsänderung und er weiß ganz genau, HDP kann dieses Vorhaben verhindern, zum Scheitern bringen. Aber unsere Partei, trotz all dieser Operationen, wird nie aufhören und aufgeben. Wir werden versuchen, alle demokratischen Kräften zu vereinen und gegen diese Änderung zu mobilisieren.
Sie haben gesagt, dass Sie alle demokratischen Kräfte vereinen wollen, um gegen die Verfassungsreform vorzugehen. Jetzt sind Sie ja nicht die einzige Oppositionspartei und es gibt auch die CHP, die zweitgrößte politische Partei in der Türkei. Deren Chef Tanri Kulu hat jetzt gerade zu Al Jazeera gesagt, dass auch Sie vorhaben, im Parlament gegen die Reform vorzugehen und auch wenn es zu einem Referendum kommt, damit einer Kampagne gegen eine Abstimmung zugunsten der Verfassungsreform vorzugehen. Wie sehen Sie da das Potenzial, mit der GEP gemeinsam in der Opposition diesen Kampf zu führen? Ist es möglich oder sind die Lager da zugespalten?
Eine Allianz mit der Spitze von GEP scheint unmöglich zu sein, wegen der Haltung der GEP-Führung. Es gibt ja viele demokratisch gesonnene GEP-Abgeordnete und Mitglieder. Wir wissen, dass sie auch ähnliche Gefühle und Meinungen wie wir auch haben. Aber die GEP-Spitze und Führung, ich glaube, sind nicht in diese Meinung oder in diese Stimmung. Deswegen wird die GEP keine effektive Kampagne führen, denke ich. Aber wir werden auch versuchen, die GEP-Basis und die demokratischen Kräfte in GEP zu mobilisieren oder eine Kampagne, die sie einschließt, organisieren.
Vielen herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft wünsche ich Ihnen.
Ich danke Ihnen auch und schöne Grüße an alle demokratischen Kräfte in Deutschland.